So, herzlich willkommen zur Technikwürze Nummer 91 vom 24. September 2007. Mein Name ist David Marciewski und ich rede nicht lang um den heißen Brei herum. Es geht nämlich heute um die Web Credibility, die Glaubwürdigkeit von Webseiten. Warum man das braucht, worum es dabei geht, das kläre ich zusammen im Gespräch mit Stefan Nitsche über Skype. Da hatten wir ein paar Qualitätsprobleme über Skype bei der Verbindung. Ich hoffe, ihr könnt darüber hinwegsehen. Es wird teilweise mal schlechter, teilweise gut. Die Information, die rüberkommt, ist auf jeden Fall sehr gut. Es wird eine sehr lange Sendung, deswegen legen wir direkt los. Ich wollte eigentlich heute auch noch mal ein paar Informationen bringen zu Hörerkommentare. Da haben wir nämlich ein paar bekommen über unsere Telefonnummer 0511 21 27 300. Aber das gibt es, wie gesagt, dann nächste Sendung. Also jetzt ab dafür, Stefan.
Interview.
Heute geht es um die Credibility, auf Deutsch die Glaubwürdigkeit von Webseiten. Über Skype zugeschaltet aus Essen ist der Stefan Nitsche. Hallo Stefan.
Hallo David.
Sag doch denjenigen, die dich noch nicht kennen, wer du bist.
Ich bin ein freier, selbstständiger Webentwickler im Bereich Frontend hauptsächlich. Bin seit Mai diesen Jahres selbstständig, also seit Mai 2007. Habe vorher so etwas über 9 Jahre in Agenturen gearbeitet und ja, wusste mich jetzt so durch.
Seit Mai bist du
Und
selbstständig, ne?
ganz genau.
Du arbeitest auch, schreibst ein paar Artikel für Dr. Web, habe ich noch gelesen. Und du engagierst
Richtig.
dich auch für die Webcrowds,
Ganz genau, wie du auch.
ne?
Richtig. Ja, ich bin Mitte Juni, glaube ich, war das dazu gestoßen,
Ja.
als ich in Mainz gearbeitet habe, projektweise. Da habe ich dann Jens Rochtreis kennengelernt und noch ein paar andere, Erik Eggert und so weiter. Und ja, das war eine sehr, sehr schöne Sache. Und deshalb bin ich da mit Freuden dabei gewesen.
Stefan, es geht heute um die Credibility. Sag uns doch mal kurz, warum eine Webseite Glaubwürdigkeit vermitteln sollte.
Ja, also eine Webseite. Vermittelt ja irgendwie eine Kommunikation zwischen Sender und Empfänger. Und meistens ist es so, dass die Leute, die etwas sagen, auch gehört werden wollen, beziehungsweise dass das, was sie sagen oder zu sagen haben, ernst genommen wird. Das ist natürlich besonders wichtig, wenn man mit der Webseite einen kommerziellen Zweck verfolgt, zum Beispiel einen Shop. Wenn man glaubwürdige oder als glaubwürdig zu betrachtende Informationen darstellen will, und so weiter. Also im Allgemeinen ist es dem Sender sehr, sehr wichtig, dass seine Informationen ernst genommen werden. Ja, und dafür ist die Glaubwürdigkeit einer Seite halt einfach wichtig.
Ist ja nicht nur wichtig für Unternehmen oder nicht nur hauptsächlich wichtig für Unternehmen, natürlich für die auf jeden Fall, sondern auch für Privatleute, die einfach, wenn sie bloggen und einfach ihre Glaubwürdigkeit ein bisschen unterstreichen wollen, indem sie gewisse Maßnahmen tun. Und über diese Maßnahmen unterhalten wir uns heute, ne?
Ganz genau.
Wie kann ich mir den Einstieg in die Credibility vorstellen? Also wie komme ich ins Thema rein?
Also es ist so, dass in Deutschland das Thema Web Credibility im Prinzip nicht sehr bekannt ist. Also es gibt natürlich wie soll ich sagen, dieses natürliche Gefühl, was jeder Mensch für Glaubwürdigkeit hat. Also jeder nimmt intuitiv wahr, egal ob jetzt unbewusst oder bewusst, ob eine Webseite glaubwürdig ist oder nicht. Das hängt natürlich von verschiedenen Faktoren ab. Da ist in Deutschland die Forschung bzw. die Untersuchung, egal ob jetzt in der Branche oder außerhalb der Branche durch Unternehmensberatung oder andere Beratung, sehr, sehr auf Sparflamme, würde ich sagen. Also in Amerika sind die da relativ viel weiter. Es gibt zum Beispiel an der Universität Stanford das Persuasive Technology Lab. Das ist ein Labor, was sich damit beschäftigt, ob Technologien dazu beitragen können, Menschen von Dingen zu überzeugen. Also beispielsweise jetzt banale Alltagsdinge, ob sie dafür sorgen können, dass ein Mensch etwas kauft oder etwas nicht tut, etwas tut, aufhört zu rauchen, aufhört schon im Fernsehen zu gucken, und so weiter. Also dass durch Informationen, die über Technologie vermittelt werden, einfach Menschen beeinflusst werden. Und dazu gehört auch diese Web Credibility. Das ist ein Unterprojekt von oder ein Unterlabor im Prinzip von diesem Persuasive Technology Lab. Und das heißt das Web Credibility Project. Das ist dieses ganze Institut wird geleitet von BJ Fogg, der übrigens ein sehr schönes Buch namens Persuasive Technology geschrieben hat, was sich mit Everyday Credibility und Everyday Persuasion, also Alltagsglaubwürdigkeit und Alltagsüberzeugung beschäftigt. Ja, und die haben sich da Fragen angenommen. Also wie wird Web Credibility oder Credibility im Allgemeinen gebildet? Durch welche Maßnahmen kann man Credibility erhöhen? Die haben dazu sehr, sehr lange geforscht mit sehr vielen Leuten und haben sich um verschiedene Fragen gekümmert. Die haben sich Fragen gestellt. Das sind vier an der Zahl im Prinzip. Ich habe davon mal eine rudimentäre deutsche Übersetzung gemacht. Das ist im Prinzip an erster Stelle, was sorgt dafür, dass Menschen glauben oder nicht glauben, was sie im Internet finden? Also beispielsweise ist da natürlich Wikipedia ein Stichpunkt, der einem immer einfällt und der auch gerade in Bezug Glaubwürdigkeit natürlich immer mehr an Brisanz gewinnt, weil Wikipedia wird ja oft angezweifelt, darf nicht als Quelle bei wissenschaftlichen Arbeiten verwendet werden und so weiter. Also da ist Glaubwürdigkeit ja unheimlich wichtig, weil auch alle daran mitarbeiten können. Dann als zweiten Punkt, welche Strategien wenden Menschen an, wenn sie Glaubwürdigkeit einer Quelle bewerten? Also was tut man intuitiv oder bewusst, wenn man Glaubwürdigkeit evaluiert? Worauf achtet man bei einer Seite? Was ist wichtig? Das Design, die Gestaltung, die Textform und so weiter.
Das ist ja auch das, was wir Privatnutzer, ich schließe uns mal alle jetzt im Kreis ein, machen, dass wenn wir auf eine neue Webseite gehen und eventuell Produkte bestellen, dass wir gucken, was ist das für einer? Oder bei eBay ist es der Fall, dass wir uns die Bewertung mal anschauen und gucken, ist der glaubwürdig? Also in diese Richtung geht das natürlich, ne?
Ganz genau, ganz genau.
Also kann ich dem trauen und kann ich die Produkte kaufen? Oder kann ich die Informationen, die auf dieser Webseite dargeboten werden, kann ich denen vertrauen? Oder erzählt er mir jetzt einen vom schwarzen Peter hier?
Richtig, ganz genau, darum geht's. Es ist im Prinzip ist es das, was jeder Mensch macht, kommt auf eine Seite, überlegt er erstmal, gefällt die mir oder nicht. Das ist im Prinzip schon die zentrale Überlegung. Gefällt sie, dann ist sie in irgendeiner Form angenehm, dann ist das Design gut, dann ist vielleicht die Textlänge, die Textgröße gut, hat auch viel mit Usability zu tun. Und man sieht halt einfach sofort, ob der Typ was drauf hat, sage ich mal, der die Seite gemacht hat. Also ob da Menschenverstand gesunder gewaltet hat oder ob das einfach nur ein zusammengeklicktes, geklautes Template ist. Ist die Seite schrottig oder nicht? Daran entscheidet sich schon im Prinzip im ersten Schritt, glaube ich dem Typen oder nicht. Oder der Name, je nachdem, wer Autor oder Sender ist.
Vor allen Dingen ich
Beziehungsweise
da wahrscheinlich ein sehr extremer Typ bin, also da ich ja auch der Designer bin, gucke ich auf eine Webseite und sage mir, ich gucke mir, also wenn eine Webseite super grottig schlecht designt ist, aber sie bietet fantastische Informationen, da bin ich weg, weil es meinem Auge einfach wehtut. Und wenn die Webseite gut aussieht, dann nutze ich sie. Also es gibt auch Nachrichtenportale, die nutze ich lieber als andere, obwohl mir die anderen eventuell von der Information besser passen würden. Aber nun gut, aber da bin ich vielleicht ein
Das
bisschen
ist
extrem, aber es gibt vielleicht auch andere, die vielleicht nicht ganz so extrem sind, aber vielleicht in dieselbe Richtung denken, dass sich eine Webseite angucken und damit überhaupt nicht klarkommen und dann sind sie weg.
richtig. Also wie bei uns ist das so, die wir in der Branche arbeiten, wir können natürlich nur heuristisch arbeiten, also nach Regeln. Wir können sagen, das darf man nicht machen und das darf man nicht machen. Wir nehmen das natürlich schon ein bisschen, ich würde sagen, mal gesättigter wahr als der normale Benutzer. Deshalb sind wir auch niemals geeignet für solche Tests, also als Testpersonen, als Probanden. Das wäre schlimm, glaube ich. Wir würden dann anfangen, den Testern irgendwas zu erzählen von Informationsarchitektur und Beschreibung und Komplementärfarben und was weiß ich nicht was.
Vor allen Dingen würde ich mir den Quelltext anschauen und darüber meckern wahrscheinlich.
Richtig, ganz genau. Und das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Also wir sind da ausgeschlossen. Das ist
Okay.
eine professionelle Deformation, mit der müssen wir leben. Und wir sind in der Form, haben wir eine Barriere
Okay.
quasi.
Aber das Ganze wird wirklich untersucht in Amerika, und da gibt es auch schon ein paar Ergebnisse, ne?
Da gibt es auch schon ein paar Ergebnisse. Ich sage noch mal eben die letzten beiden Punkte. Die letzten beiden Fragen, denen sich die noch angenommen haben, und zwar, das ist noch, welche Zusammenhänge und Gestaltungsfaktoren beeinflussen diese Beurteilung und Strategien, also eben diese Beurteilung von Glaubwürdigkeit und die Strategien zur Bewertung der Glaubwürdigkeit. Und die letzte Frage ist, wie und warum unterscheidet sich der Prozess der Beurteilung von Glaubwürdigkeit im Internet von den Prozessen während der Mensch-Mensch-Kommunikation, also zum Beispiel in einer ganz normalen Unterhaltung, beziehungsweise in den anderen Offline-Umgebungen, also wenn wir Geräte, Dinge, Hardware im Prinzip einschätzen, also das muss jetzt nicht Computer sein, das kann alles sein, also
Ja.
Alltägliches. Ich gehe zum Beispiel zum Aldi und will mir eine Klimaanlage kaufen. So,
Aha.
jetzt glaube ich wahrscheinlich, dass die von Aldi, ohne jetzt Aldi auf die Füße treten zu wollen, wahrscheinlich, ich möchte gar nicht sagen, weniger taugt, aber vielleicht nicht so zuverlässig ist wie die eines Fachhändlers.
Ja.
Das ist im Prinzip Glaubwürdigkeit. Und das kann man halt auch aufs Web übertragen, genau. Ja, hangeln wir uns mal an den Richtlinien entlang. Also es gibt, der Herr BJ Fogg hat im Laufe von 3 Jahren Forschung über 4.500 Leute befragt und die Ergebnisse dieser Untersuchung ausgewertet, ergeben hat. Und da geht es halt um die zentrale Frage, wie können Sie die Glaubwürdigkeit Ihrer Webseite steigern? Das sind die Stanford-Richtlinien für Web-Credibility. Das gibt es im englischen Original natürlich auf der Stanford-Webseite, beziehungsweise auf credibility.org. Nein, gar nicht wahr, web-credibility.org. Und dort findet man halt diese Richtlinien, diese Guidelines.
Die hast du aber auch noch übersetzt auf deiner Seite, ne?
Ich habe die übersetzt ganz genau zusammen mit dem Jens Meyert. Ja, das war eine sehr schöne Sache. Wir haben uns die Übersetzung geteilt. Und ja, wir hangeln uns jetzt einfach mal daran entlang, würde ich sagen.
Verlinken wir später auch noch auf technikwürze.de für diejenigen, die sich nochmal genauer einlesen wollen dann.
Ja. So, die erste Richtlinie wäre, erleichtern Sie die Richtigkeit der Informationen auf Ihrer Webseite zu verifizieren. Das heißt im Prinzip nichts anderes, wie dass ich in einer wissenschaftlichen Arbeit beispielsweise eine Quellenangabe zu machen habe, wenn ich Dinge zitiere oder Daten einfüge, die belegt werden müssen. Also liefern Sie Belege für die Richtigkeit Ihrer Daten. Das bedeutet das. Also wenn ich zum Beispiel einen Gesetzestext zitiere, dann sollte ich auch zu der Quelle verlinken. Zitiere ich einen anderen Webdesigner, dann sollte ich auch zu der Quelle verlinken. Das schafft Glaubwürdigkeit. Weil man auch erkennt, dass die Leute untereinander in Beziehung stehen. Das ist ja nichts anderes als eine Empfehlung, so wie Google oder Amazon das auch werten. Es ist eine Empfehlung, es ist eine Verbindung zwischen zwei Webseiten und das vererbt immer eine gewisse Glaubwürdigkeit. Selbst wenn ich zu einer Quelle verlinke, die selbst ihrerseits nicht zu mir verlinkt, ist es trotzdem eine Vererbung von Glaubwürdigkeit, weil ich vertraue ja der Quelle und deshalb ist eine Beziehung da einfach.
Das ist ja auch das, was viele Webdesigner machen, die gerne News bringen, dass sie News von anderen Webseiten aufschnappen, das auf ihre Webseite publizieren und dann dieses ganz kleine Wire unten reinpacken und dann zu der Quelle verlinken, da wo sie es dann eben aufgeschnappt haben.
Ganz genau, dieses Link-Posting beim Blogging zum Beispiel ist da ja ein Phänomen, was ich zwar nicht besonders toll finde, aber was natürlich sehr, sehr stark zugenommen hat. Aber man glaubt gar nicht, wie der Erik Eggert hat ja darüber gerade einen Artikel geschrieben, man sollte das Web als Medium ernster nehmen. Ist übrigens sehr lesenswert. Da geht es darum, dass die ganzen Nachrichtenagenturen, die großen Nachrichtenportale eigentlich auch nichts anderes tun, als auf Teufel komm raus schnell irgendetwas auf die Seite zu stellen, egal was, ganz kleine Dinge, Eilmeldungen drüber schreiben, gar keine Zeit haben, das ordentlich zu recherchieren und im Prinzip alle nur von den großen Agenturen, dpa und so weiter, Reuters beliefert werden und im Endeffekt dabei rauskommt, dass alle das Gleiche publizieren und dass es eigentlich gar keinen Unterschied mehr macht. Keinen großen jedenfalls, ob ich jetzt Fokus lese oder Stern oder Spiegel oder was auch immer. Hat auch was mit Glaubwürdigkeit zu tun.
Ja, vor allen Dingen, weil ich auch bei vielen beobachten kann, dass sie wirklich also die Ersten sein wollen. Also gerade im privaten Bereich, wenn ich jetzt irgendwelche Webdesign RSS-Feeds abonniere, dann ist es schon interessant zu beobachten, wie manche wirklich ganz, ganz schnell eine Nachricht aufschnappen und ganz, ganz schnell darüber berichten, damit sie ja auf jeden Fall die Ersten sind. Und das ist auch nicht unbedingt das, was ich dann später lesen möchte.
Ja,
Sei es
es hat was
drum.
mit Qualität zu tun. Es hat was mit Qualität zu tun, auf jeden Fall.
Sei es drum. Punkt 2.
Punkt 2 ist, zeigen Sie, dass hinter Ihrer Webseite eine echte Organisation steht. Das ist natürlich nur dann interessant, wenn man eine Webseite hat, die wirklich einen echten Hintergrund hat, organisationstechnisch. Kurztext dieser Richtlinie ist die Darstellung, dass Ihre Webseite einer rechtmäßigen Organisation dient, wird die Glaubwürdigkeit der Seite steigern. Der leichteste Weg, um dies zu tun, ist das Nennen einer physischen, echten Adresse. Andere Merkmale können ebenfalls hilfreich sein, wie das Veröffentlichen von Fotos Ihrer Büros oder die Darstellung Ihrer Mitgliedschaft in der Handelskammer. Also einfach zeigen, mit wem man zusammenarbeitet.
Also auch zeigen, dass man wirklich existiert.
Zeigen, dass man wirklich existiert, ganz genau. Viele Leute haben ja noch ein ganz großes Problem damit, ihre physischen Kontaktdaten, ihre echten Adresse auf Webseiten zu hinterlegen. Mhm. Ohne dass ich jetzt möchte, dass mich jeder anruft, aber bei mir ist es so. Und ich habe, muss ich ganz ehrlich sagen, innerhalb der letzten 5 Jahre damit eigentlich auch keine Probleme gehabt. Also ich habe nicht einen einzigen unerwünschten Anruf oder irgendetwas in der Art gehabt. Das ist einfach eine Sache, die man den Nutzern auch anbieten muss, finde ich, wenn man glaubwürdig sein möchte.
Ja.
Damit hat man einfach nun mal kein Problem, wenn einer anspricht aufgrund der Webseite. Mhm. Ja, es geht weiter mit der dritten Richtlinie. Heben Sie Expertise in Ihrer Organisation und in den angebotenen Inhalten und Diensten hervor. Verfügen Sie in Ihrem Team über Experten, sind die Beitragenden oder Dienstleister maßgebende Instanzen und so weiter. Zertifikate zeigen. Die Professionalität unterstreichen, die Reputation zeigen, Biografien und so weiter. Solche Dinge, die müssen halt sein, damit man als Benutzer einfach weiß, okay, der Mensch hat einfach Ahnung. Mhm. Ja, also bei dir ist es sicherlich hilfreich, wenn du sagst, du bist Mitglied der Webkrauts und du bist Designer. Mhm. Das wird dich in puncto Glaubwürdigkeit sicherlich auf einen anderen Status heben, als irgendjemand, der über Webstandards einen Podcast macht. Ja? Ganz genauso ist es auch, dass ganz wichtig, dass Glaubwürdigkeit sich vererbt. Ja, das heißt zum Beispiel, verlinke ich von einer unglaubwürdigen Webseite auf eine glaubwürdige, mhm. leidet die glaubwürdige darunter und witzigerweise profitiert anscheinend die weniger glaubwürdige davon.
Ja. Das denken sich auch die Designklauer, womit wir wieder mal ein Thema werden.
Das denken sich auch die Designklauer, ganz genau. Blöd dann, wenn es auffällt.
Ja.
Bei einem Link ist es relativ harmlos natürlich. Allerdings, ich würde einfach sagen, man sollte darauf achten, dass man zu glaubwürdigen Quellen verlinkt. Mhm. Also Wikipedia ist natürlich im Web schon eine Sache, die man verlinken kann, meiner Meinung auch nach. Ich tue das auch relativ exzessiv in meinen Artikeln, weil ich das einfach für eine sehr gute Möglichkeit halte, mal eben was nachzuschauen.
Das ist praktisch.
Es ist ja so falsch auch nicht,
ja.
was da steht. Mittlerweile gibt es ja die Qualitätsoffensive, die sogar, glaube ich, in Deutschland jetzt erstmals nur für glaubwürdige Benutzer das Editieren noch zulässt. Das ist auch eine Steigerung der Glaubwürdigkeit. Das ist zum Beispiel eine Maßnahme dazu. Und so weiter. Also da gibt es viele Möglichkeiten, aber wichtig ist, dass man weiß, Glaubwürdigkeit vererbt sich. Mhm. Also im Prinzip ist das sowas wie Imagevererbung. Wenn ich das Logo einer Marke benutze, ich kann dazu ganz kurz ein Beispiel aus dem realen Leben geben. Es gibt zum Beispiel von dem Drogeriemarkt Rossmann gibt es eine Marke, die heißt Isana. Mhm. Was ich jetzt phonetisch nicht ganz besonders toll finde, weil Insania heißt Wahnsinn und Insanitas heißt Ungesundheit auf Latein, aber das ist ein Pflegeprodukt, das ist ja. das Witzige. Aber es hat halt das Logo und eine sehr ähnlich anmutende Schrift und Farbe zu Nivea von
Genau, das richtig, ist, ja.
Wirklich, das ist genau das, was die bezwecken wollen. Die klauen sich die Glaubwürdigkeit von einer etablierten Marke,
ja.
adaptieren eine Gestaltung, eine Anmutung und dadurch, witzigerweise leidet dadurch Nivea, weil jeder, der das intuitiv benutzt, weil er denkt, okay, das sieht irgendwie bekannt aus, ich nehme das mal, der Nivea jetzt nicht so bewusst im Kopf hat, stellt natürlich fest, irgendwann, vielleicht wenn er damit nicht zufrieden ist, okay, irgendwas ist damit nicht ganz richtig. Und wenn er dann mal wieder ein Produkt von jemand anderem sieht, das genauso aussieht, hat er das im Hinterkopf, intuitiv, unbewusst.
Ja.
Das ist auch das Gleiche, was bei Webseiten passiert. Adaptiere ich irgendwas, was nicht keine vernünftige Qualität hat, beziehungsweise eine bessere Qualität hat als das, was ich biete, dann färbt das ab. Mhm. Viertens, zeigen Sie, dass ehrenhafte und vertrauenswürdige Menschen hinter Ihrer Webseite stehen. Darin wird jetzt postuliert, bitte, dass Ja, wie soll ich sagen, dass die Richtlinie soll ermutigen, aufzuzeigen, dass echte Leute hinter der Webseite und der Organisation stecken. Im Prinzip sollen Bilder dargestellt werden, Biografien von Mitarbeitern und so weiter. Das ist in Amerika vielleicht, ich weiß es nicht genau, rechtlich möglich. In Deutschland ist das ohne weiteres nicht möglich. Das heißt, man muss in Deutschland als Chef, wenn man sowas seiner Agentur sagen möchte und auch seine Mitarbeiter fotografieren möchte, muss man die um Erlaubnis bitten. Muss auch darum bitten, ob man deren Biografien veröffentlichen darf. Das darf man halt in Deutschland aufgrund des Datenschutzes nicht so einfach. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das in Amerika möglich ist. Das ist zum Beispiel ein signifikanter Unterschied in Bezug auf die Richtlinien jetzt in Deutschland. Machen Sie es einfach, Sie zu kontaktieren. Eine einfache Methode, die Glaubwürdigkeit Ihrer Webseite massiv zu steigern, ist, Ihre Kontaktdaten deutlich darzustellen. Das heißt physische Adresse, Telefonnummer und E-Mail-Adresse. Da muss ich jetzt wieder ein bisschen ausholen. Es ist in Deutschland so, dass jeder Diensteanbieter, so steht es im Gesetz, im Sinne des Gesetzes ist ein Diensteanbieter jede natürliche oder juristische Person, die eigene oder fremde Telemedien, ich sage gleich auch, was Telemedien sind, entsprechend dem Telemediengesetz ausstrahlt. Ja. Telemedien sind im Sinne des Gesetzes Verteildienste, die im Wege einer Übertragung von Daten ohne individuelle Anforderungen gleichzeitig für eine unbegrenzte Anzahl von Nutzern erbracht werden. So, also es ist ein bisschen konfus. Wichtig ist einfach, jeder, der eine Webseite online stellt, braucht ein Impressum. Es ist in der Rechtsprechung meines Wissens nach, und da will ich mich auch gar nicht so weit rauslehnen, weil ich bin kein Rechtsanwalt, nicht so ganz klar, wie das mit privaten Seiten ist. Auf jeden Fall weiß man, kommerzielle Webseiten müssen ein Impressum haben und da müssen gewisse Informationen drinstehen. Das Ganze lässt sich nachlesen im Telemediengesetz, ist verabschiedet worden im März diesen Jahres und hat das Teledienstegesetz, das Teledienste-Datenschutzgesetz und den Mediendienste-Staatsvertrag, den die Länder untereinander hatten, außer Kraft gesetzt seit dem 1. März. Ist vielleicht auch ganz wichtig, dass man das weiß, denn da muss man einiges ändern am Impressum, zumindest die Referenzen auf die Gesetze. Ja, wie gesagt, das muss in Deutschland gemacht werden. Da gibt es schon eine gewisse Basisglaubwürdigkeit, denn der Nutzer weiß, hat man in Deutschland kein Impressum, dann kann man der Webseite schon mal, ja, wie soll ich sagen, intuitiv nicht trauen.
Sollte man Vorsicht walten lassen, ja.
Sollte man Vorsicht walten lassen, ganz genau. Genauso ist es mit unvollständigen Impressumsgeschichten. Denn da an der Stelle hat der Anbieter im Normalfall was zu verschleiern, weil wenn das muss und es dennoch nicht tut, ist es entweder auf Absicht oder auf Unwissenheit zurückzuführen. Ist es hingegen so, dass ein Website-Anbieter zum Beispiel über die normalen Informationen hinaus, die er eigentlich darstellen muss, etwas publiziert im Internet, im Impressum oder in den Kontaktdaten, dann ist das natürlich eine gute Möglichkeit, die Glaubwürdigkeit zu steigern. Ja, also es muss zum Beispiel eine Möglichkeit der unmittelbaren Kommunikation zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, eine Handynummer, eine ICQ-Nummer, irgendetwas, mit dem ich ihn unmittelbar erreichen kann. Das kann man natürlich alles anbieten. Normale Telefonnummern gehören auch dazu. Ich weiß jetzt nicht genau, ob eine E-Mail-Adresse dazu geht, weil eine E-Mail-Adresse ist irgendwie meiner Vermutung nach nicht ganz unmittelbar. Aber in der Form kann man natürlich seinen Nutzer mit Informationen versorgen, sodass sie das Gefühl haben, selbst wenn ich ihn gar nicht erreichen will, ich könnte es. Und das ist wichtig einfach für das Gefühl, was man für die Webseite kriegt. So, jetzt kommen wir zum Thema Design. Das ist ja was, wozu du auch wahrscheinlich dann was einzuwerfen hast. Entwerfen Sie Ihre Webseite so, dass sie professionell wirkt oder zweckdienlich ist. Im Zweifelsfall auch gerne beides, würde ich hinzufügen. Text dieser Richtlinie ist einfach, wir stellen fest, dass Menschen eine Webseite schnell und allein aufgrund des individuellen visuellen Designs evaluieren. Achten Sie bei der Erstellung Ihres Angebots auf Layout, Typografie, Bilder, Konsistenz und weiteres. Selbstverständlich erwerben nicht alle Webseiten glaubwürdig dadurch, wie IBM.com auszusehen. Das optische Design sollte dem Zweck der Seite entsprechen. Also, das heißt im Prinzip, mache ich eine Single-Börse, dann darf die auch ruhig wie eine Single-Börse aussehen. Sie sollte aber nicht aussehen wie die Shop-Seite eines Gartencenters. Mache ich eine private Seite, dann sollte die vielleicht nicht aussehen wie die Seite von Technikwürze. Oder sollte generell irgendwas geklaut sein von einer bekannten Seite. Das merkt man natürlich relativ schnell, wenn man Power-User ist und im Web unterwegs ist. Ja, Konsistenz ist dabei ein ganz, ganz wichtiges Thema. Konsistenz ist im Prinzip nichts anderes. Ich kann das mal ganz kurz referieren. Das Wort Konsistenz bedeutet Bestand, Zusammenhalt, Geschlossenheit und in sich ruhen. Das heißt, die Konsistenz ist dann gewahrt, wenn das Design schlüssig ist. Man klickt durch eine Seite und stellt fest, der Button, auf den ich klicke, sieht jedes Mal, wenn ich auf Weiter klicke, anders aus.
Oder es sind Unterbereiche im gleichen Design mit Variationen, aber nicht komplett unterschiedlichem Design, sodass ich denke, ups, bin ich jetzt immer noch bei der Firma XY oder bin ich ganz woanders?
Richtig, ganz genau. Es werden Farbwelten getauscht, es werden Schriftarten vielleicht verwechselt und so weiter. Also das gehört alles dazu und das ist halt zu vermeiden. Ja, das ist Glaubwürdigkeit in puncto Design,
Ja, ich
beziehungsweise
meine,
auch.
es geht ja auch schon in die Richtung Usability, was du eingangs erwähnt hattest. Also nicht nur von der Glaubwürdigkeit her, sondern auch, wenn ich nur Informationen ganz schnell transportieren möchte, dann nützt es mir wenig, wenn ich super viel rumspiele und mit Farben experimentiere und mich da irgendwo verliere, sondern ich möchte Informationen ganz schnell prägnant präsentieren und dann nützt mir ein aufgebauschtes Design dann eben wenig.
Ganz genau, das kann ich nur unterstreichen. Und es ist so, dass Usability natürlich auch einen gewissen Teil oder einen signifikanten Anteil wahrscheinlich sogar der Glaubwürdigkeit ausmacht, weil einfach gut benutzbares Design davon zeugt, dass der Architekt, der Informationsarchitekt bei einer großen Seite oder der Gestalter bei einer kleinen Seite sich Gedanken darüber gemacht hat, wie die Nutzer die Seite aufnehmen und wie die mit der Seite umgehen. Und ja, das sorgt halt einfach dafür, dass man sich als Nutzer auf der Seite wohlfühlt. Da ist auch ganz wichtig, vielleicht einmal ganz kurz was zu nennen. Es gibt ja dieses ganz berühmte Don't Make Me Think von Steve Cook, was in der Form für Usability wichtig ist. Das kann man sich eigentlich merken. Erstellt man eine Webseite, man sollte den Benutzer nicht zum Denken anregen. Man muss als Benutzer nicht darüber nachdenken, wie man auf der Seite welchen Bereich erlangt oder erreicht, sondern es ist wichtig, dass man als Benutzer direkt und ohne Umschweife dahin kommen kann, wo man denn hin möchte und dass das auch intuitiv klar ist. Da gibt es auch das Principle of Least Surprise, das ist einfach wichtig. Never surprise the user, das heißt, überrasche niemals den Benutzer. Man sollte einfach den Benutzer vor Überraschungen bewahren, egal was jetzt das Design angeht oder den Pfad, auf dem er klickt, dass er immer weiß, hinter einem Link ist auch das, was der Link aussagt. Wenn ich auf Kontakt klicke, dann möchte ich auch Informationen zu Kontaktmöglichkeiten haben. Wenn ich auf Impressum klicke, möchte ich das Impressum sehen und so weiter.
Also negativ, ja.
Schalte ich was dazwischen oder gebe ich dort Informationen oder einen langen Einleitungstext, wo ich erst scrollen muss, dann ist der Nutzer wahrscheinlich weg in
Also
dem Moment, wo er es sieht.
ein Überraschungseffekt ist mir letztens aufgefallen auf einer Website, die ich besucht hatte. Da gab es oben im Hauptmenü, das war eine horizontale Navigation, ich glaube 10 Menüpunkte, wobei 9 Menüpunkte immer eine Unterseite beinhalteten. Und
Ja.
der letzte Menüpunkt 10, das war Download und habe ich auf Download geklickt, kam sofort ein PDF. Das heißt, das ist wirklich dieser Überraschungsmoment, den ich eigentlich nicht erwarte. Denn wenn ich alle durchklicke, erwarte ich, dass auch bei Punkt 10 eine Unterseite kommt, wo ich denn eventuell Downloads finde, wo ein bisschen Information darüber steht. Nicht aber erwarte ich, dass sofort der Download File-Input-Dingsbums da auftaucht und was ganz anderes passiert, als ich jetzt eigentlich erwartet habe.
Richtig, genau. Es hat was mit der Benutzererwartung zu tun. Absolut richtig. Und da spielt auch eine Rolle. Zum Beispiel gibt es Webseiten, die Kontaktbuttons in ihrer ersten Navigationshierarchie haben, die sofort mit einer E-Mail-Adresse verlinkt sind. Und wenn ich irgendwo sitze, beispielsweise, ich meine, das ist jetzt natürlich nicht der Power-User-Fall, aber beispielsweise, ich sitze irgendwo im Internetcafé, dann geht ein unkonfiguriertes Outlook auf oder das Thunderbird oder sowas. Und das ist natürlich nicht besonders schön. Ja, jetzt kommt in der siebten Richtlinie eigentlich was, was wir gerade schon erschlagen haben, deshalb wird es relativ kurz. Achten Sie auf die Benutzbarkeit Ihrer Webseite und Ihren Nutzen. Also, im Amerikanischen ist das ein sehr, sehr lustiges Wortspiel. Ich kann es jetzt nicht raussuchen, weil ich gerade nicht offen habe, aber es ist im Prinzip bedeutet es nichts anderes, als dass die Usability berücksichtigt werden soll, also die Benutzbarkeit der Seite und der Nutzen der Seite, also das, was der User, der Besucher der Seite für sich an Informationen rausziehen kann, dass er das auch verwerten kann. Das heißt, wenn ich eine Webseite über Webstandards mache, dann sollte man dafür sorgen, dass man auf der Seite auch was über Webstandards erfährt.
Ja.
Das klingt im ersten Moment sehr banal, diese Richtlinie, ist es aber, es hat sich herausgestellt, dass in der Anwendung da doch oft viele Webseiten kränkeln, würde ich sagen.
Ja. Also zweckdienlich würde ich das ganze Ding nennen. Sind die Informationen, die ich da biete oder die ganzen Spielereien und Effekte, sind die wirklich zweckdienlich?
Richtig, absolut. Hier steht zum Beispiel, einige Website-Betreiber vergessen die Besucher, während sie das Ego ihrer Firma pflegen oder die verrückten Dinge zeigen, die sie mittels Webtechnologien anstellen können.
Ja.
Also wenn zum Beispiel eine Seite per Ajax überfrachtet ist mit Effekten bis zum Geht nicht mehr,
ja,
dann tritt einfach irgendwann auch der Inhalt, an dem der Nutzer eigentlich interessiert ist, in den Hintergrund. Das ist natürlich für jemanden, der das zu würdigen weiß, im ersten Augenblick eine schöne Sache, sowas zu sehen, dass man sowas kann und wie das gemacht wird. Das ist sicherlich auch eine schöne Inspiration. Aber schon das zweite Mal, wenn man auf die Webseite zugreift, ist genauso wie mit Splash-Screens oder,
ja,
Intro oder
genau,
so, schon das zweite Mal nervt es.
Ich glaube, ein gutes Beispiel in diesem Bezug ist eben, wenn ich jetzt Inhalte mit so einem Akkordeon-Effekt versehe, dass ich mehrere Boxen übereinander habe, alle sind zugeklappt bis auf den obersten und ich klicke auf den zweiten und ganz langsam geht das obere Teil zu, denn ganz langsam geht der untere Teil zu. Das heißt, also der Macher wird sich wahrscheinlich gedacht haben, komm, ich zeig mal, was ich jetzt kann und ich kann hier schöne Effekte und das ist alles wunderbar und ich habe schon richtig was drauf. Aber es ist nicht zweckdienlich, weil der User einfach warten muss, bis er die Information lesen kann. Also es ist in diesem Fall eben nicht zweckdienlich.
Absolut richtig, denn was will der Nutzer sehen, wenn er auf diesen Reiter klickt? Er möchte im Prinzip eigentlich nur die Informationen, die dahinter,
genau,
liegt und nicht,
ja,
mehr. Und zum Thema, was der Programmierer oder Skripter da gemacht hat, er hat wahrscheinlich einfach nur einen Slow in seine Klammern geschrieben bei,
genau,
jQuery.
Ja, ja.
Also viel Können ist dadurch auch noch nicht bewiesen.
Genau, also man kann das beides kombinieren, indem man diesen Effekt irgendwie wahnsinnig schnell macht und der User eben nicht aufgehalten wird, sondern direkt zu seiner Information kommt, die er natürlich auch lesen will dann.
Richtig, ganz genau. So eine Staffelung von Inhalten kann auch durchaus Sinn machen. Wenn man viel Informationen hat, wenn man die Informationen etwas stärker strukturieren möchte, wenn man den Nutzer nicht direkt mit den ganzen Informationen erschlagen möchte, da gibt es eine Vielzahl von Gründen, die dazu führen kann, dass man solche Informationen in dieser Form mit Reitern oder mit diesem Akkordeon-Effekt, der jetzt gerade
absolut,
sehr,
ja,
beliebt ist, strukturieren möchte. Da gibt es durchaus eine Rechtfertigung für, aber halt keine Rechtfertigung für einen irren, super tollen technischen Effekt, der dann dafür sorgt, dass der Benutzer warten muss.
Genau.
Eins hat der Benutzer nie, der deine Seite besucht, und damit meine ich jetzt alle Seiten, Zeit.
Ja.
Ja, man sollte nie in irgendeiner Form verschwenderisch mit der Zeit der Besucher umgehen. Das ist ganz, ganz gefährlich, weil dann sind sie weg.
Ja.
Aktualisieren Sie oft den Inhalt Ihrer Webseite, beziehungsweise zeigen Sie zumindest, dass der Inhalt oft geprüft wird. Und damit ist jetzt nicht gemeint, das typische, diese Seite wurde bearbeitet, zuletzt im Seitenfooter.
Was sowieso ganz schlecht ist.
Das ist ganz schlecht, weil erstens merkt man dadurch ganz, ganz schnell, wenn die Seite halt länger nicht aktualisiert wurde, was ja durchaus mal vorkommen kann.
Ja.
Zweitens ist es oft so, dass man die Veränderung gar nicht bemerkt. Weil vielleicht hat irgendwo jemand einen Punkt geändert oder ein Komma oder einen Rechtschreibfehler korrigiert.
Ja.
Der Benutzer erwartet jetzt, dass eine super tolle Änderung sich auf der Seite ergeben hat und ist auf der Suche und es passiert nichts. Deshalb werden die Dinge auch nicht mehr ernst genommen. Weil man auch weiß einfach, dass sie automatisch generiert sind und nicht vom Benutzer eingefügt.
Ja.
Wenn ich dagegen zum Beispiel einen Artikel schreibe und in dem Artikel angebe, dieser Artikel wurde zum letzten Mal aktualisiert, folgende Änderungen sind dabei eingeflossen und so weiter. Wenn ich zum Beispiel einen Artikel über Webtechnologie schreibe und es hat sich was verändert, was wirklich der Erwähnung bedarf, und ich ändere das in meinem Artikel,
ja,
dann sollte ich darauf hinweisen. Das meint das. Also es meint echte Veränderungen, es meint echte Aktualisierungen und es meint auch die Erwähnung dieser Aktualisierung beziehungsweise der Hinweis auf die entsprechend geänderten Bereiche. Halten Sie sich mit werblichen Inhalten zurück, wie Bannern oder Anzeigen. Was ich zu dem letzten Punkt noch sagen möchte, das ist auch ein wichtiger Punkt, Qualitätssicherung, dass man einfach die Inhalte seiner Webseite immer wieder kontrolliert und immer wieder revidiert und immer wieder guckt, ist das noch aktuell, will das noch jemand lesen, muss da noch eine zusätzliche Information rein und so weiter. Das ist ganz, ganz wichtig.
Ja.
sind noch Fehler drin, die korrigiert werden müssen. Das ist übrigens auch ein wichtiger Punkt.
Was bei Technik wird so öfters vorkommt, dass eben noch Rechtschreibfehler drin sind oder die Links nicht stimmen.
Links nicht stimmen finde ich schlimm. Rechtschreibfehler ist eine Sache, wo man, wenn es nicht gehäuft auftritt, also ich meine, ich achte sehr drauf und ich bin da auch ein Fetischist. Und insofern freue ich mich über jede E-Mail, die sagt, wenn irgendwo ein Fehler ist. Aber generell finde ich es nicht so unglaublich schlimm, wenn mal der ein oder andere Rechtschreibfehler drin ist. Das ist immer, im Verhältnis zu der Menge, die man publiziert, kann man ruhig mal einen Fehler machen, weil es sind alles Menschen. Aber wenn man einmal im Jahr einen Artikel schreibt, dann sollte der schon gut sein.
Ich denke auch.
Halten Sie sich mit werblichen Inhalten zurück. Vermeiden Sie Werbung auf Ihrer Webseite möglichst gänzlich. Also wichtig ist, dass ganz normale Standardfälle wie Pop-ups, wie Flash-Layer-Banner, dass darauf verzichtet wird. Das verhindert halt, dass der Benutzer die Webseite als glaubwürdig betrachtet. Und das hat die Forschung ergeben in dem Bereich.
Also ein Negativbeispiel fällt mir jetzt gerade ein, wenn ich das einwerfen darf, sind irgendwelche Unternehmenswebseiten, die auf so ein Billig-Hosting-Paket laufen, irgendwie für 2 € und man sieht es der Webseite an, indem ganz einfach von dem Provider, ganz am Anfang, wenn ich die Webseite öffne, erstmal so ein riesen Pop-up kommt, also so ein Overlay, so ein Div, was ich erstmal wegklicken muss, damit ich an die Informationen komme. Also das ist zum Beispiel ganz, ganz schlecht.
Ganz genau. In dem Punkt sind natürlich auch, ich meine, da ist unser Erkennungsverhalten auch ein bisschen konditioniert, da wir, wenn wir zum Beispiel auf Webseiten gehen, die anstößige oder rechtlich bedenkliche Inhalte liefern, auf die man ja zwangsweise stößt, auch wenn man nicht unbedingt danach sucht, dann passiert es oft, dass die Provider derjenigen Seiten halt sehr merkwürdige, komische Banner einblenden und dass diese Seiten sehr oft mit Werbung überfrachtet sind. Wir haben jetzt festgestellt, dass qualitativ niedrig oder bedenkliche Seiten in irgendeiner Form mit Werbung überfrachtet sind. Und das merkt sich das Gehirn und das Gehirn denkt dann bei einer Seite, die glaubwürdig ist eigentlich, aber viel Werbung hat, okay, Moment, da besteht eine Verbindung, die Seite kann ja nicht gut sein. Und das ist wieder diese Vererbung, die dann in dem Sinne irgendwie auch ein bisschen abstrakter passiert, aber die trotzdem da ist. Also das Gehirn merkt sich das und der Mensch, der lässt sich da nicht so einfach überlisten. Und wenn man da einmal darauf konditioniert ist, dann wird man diese Prägung einfach auch nicht mehr los.
Ja, ich meine, gestern lief eine Fernsehsendung, im Fernsehen hätte ich beinahe gesagt, da ging es darum, dass man zeigt, wie sich das Gehirn täuschen lassen kann. Also da ist ein schwarzer Punkt in der Mitte und ringsrum sind farbige Punkte. Und wenn man sich auf den schwarzen Punkt konzentriert, blendet das Gehirn die überflüssigen Informationen, die es jetzt nicht benötigt, nämlich die farblichen Punkte ringsrum weg. Und genau dasselbe passiert ja auch auf Webseiten. Also wenn es um die Konditionierung geht, was du angesprochen hast, wenn ich ganz einfach weiß, wie Werbung aussieht, also sie ist bunt, sie ist groß, sie ist laut, dann blende ich das weg. Also ich sehe sie zwar noch, aber ich nehme sie quasi nicht mehr so wahr, sodass ich mich einfach dann später, wenn die Webseite vom Design immer gleich bleibt, auf die Inhalte konzentrieren kann. Was natürlich auch wieder gefährlich sein kann, ne?
Das kann gefährlich sein, weil in dem Moment hat dann wieder Nielsen recht, auch wenn er sehr umstritten ist und immer sehr viel provoziert, gerade die Web 2.0-Gemeinde im Moment. Er sagt halt, man sollte werblich aussehende Inhalte vermeiden. Also selbst wenn man einen Inhalt, der eigentlich nicht nur glaubwürdig, sondern auch wichtig für den Benutzer ist, in einen Rahmen packt, der in irgendeiner Form an Werbung erinnert, kann das dazu führen, dass der Benutzer ihn irgendwie intern ausblendet, nicht beachtet oder sogar die Seite verlässt, weil er einfach denkt, okay, ich werde genervt. Übrigens hattest du gerade recht. Du hast ja gerade gesagt, du hättest beinahe gesagt, du hättest eine Fernsehsendung im Fernsehen gesehen. Mittlerweile kann man Fernsehsendungen nicht nur im Fernsehen sehen, sondern es gibt Videopodcasts, es gibt die neue ZDF-Mediathek.
Du hast recht.
Man kann Fernsehsendungen auch durchaus im Internet sehen.
Du hast absolut recht.
Ja, Punkt 10 ist jetzt wieder eine sehr allgemeine, sehr triviale, aber unglaublich wichtige Regel, eigentlich die Regel überhaupt. Vermeiden Sie alle Arten von Fehlern, egal wie klein sie zu sein scheinen. Das heißt, Typografie, defekte Links, Grammatik, also insgesamt Orthographie, Grammatik, Rechtschreibung. Man sollte alle Fehler vermeiden. Natürlich ist es nicht immer möglich, weil man hat nicht immer das Verständnis für die Sprache, zum Beispiel, wenn man nicht in seiner Muttersprache schreibt oder wenn man dazu gezwungen ist, zum Beispiel in Deutsch zu schreiben, weil man einfach deutsche User erreichen möchte, aber selbst Deutsch nicht als Muttersprache gelernt hat, dann ist es natürlich schwierig, sich daran zu halten. Es kann auch irgendwo sympathisch sein, natürlich. Gerade was User-Generated Content, also Web 2.0 angeht, das ist sicherlich eine Sache, die da noch nicht berücksichtigt ist, weil die Untersuchung ist im Mai 2002, also diese Guidelines sind im Mai 2002 veröffentlicht worden.
Ja.
Aber ja, man sollte einfach darauf achten, dass man möglichst wenig Fehler macht. Und dazu gehört halt auch, dass man, wenn man ein breites Publikum ansprechen möchte, irgendwelche geekigen Abkürzungen weglässt, so LOLs oder ASAPs.
So, an dieser Stelle hat er uns Skype verlassen. Ich habe den Kontakt zu Steffen direkt wieder aufgenommen und weiter geht's mit der Sendung.
Ja, es ist einfach wichtig, damit man die Webseite als glaubwürdig wahrnimmt. Das richtet sich natürlich danach, ob ich jetzt erkenne, wer den Inhalt geschrieben hat. Wenn ich jetzt weiß, zum Beispiel ein Blogger, der 15 ist, hat den Inhalt geschrieben, dann verzeihe ich eher einen Rechtschreibfehler, als wenn ich weiß, es ist ein deutscher Gesetzestext.
Du hattest auch als letztes gesagt, dass man diese Smileys oder sowas ziemlichst vermeiden sollte. Also da gebe ich dir recht, wenn ich auf einer Unternehmenswebseite wie IBM jetzt Smileys sehe, oder ständig, war nicht so wirklich gemeint, was ich jetzt geschrieben habe, sondern war eher lustig gemeint und das eben gekennzeichnet durch die Smileys oder viele bunte Schriftarten, dann überlege ich mir, war das jetzt der Praktikant, der in der Kantine mal eben an seinem PC da was reingehackt hat oder kommt das von der Geschäftsleitung? Das ist dann schon ein Unterschied, ne?
Absolut, absolut, ganz genau. Und gerade bei kommerziellen oder gewerblich genutzten Webseiten macht es halt Sinn, auf solche emotionalen Äußerungen zu verzichten. Obwohl die in der E-Mail-Kommunikation immer wieder mal gut sein können, weil da ja relativ emotionslose Kommunikation zwischenmenschliche stattfindet und da ist es wieder wichtig. Aber auf Webseiten, wo im Prinzip zustandslos ich Informationen in die Augen geblasen bekomme, ist es halt einfach sinnfrei. Man kann das ganz, ganz vereinzelt mal machen, wenn man zum Beispiel einen Artikel schreibt, wenn man irgendetwas kommentiert oder so in einem Blog oder bei einem Artikel von einem Webmagazin oder sowas. Da kann man sowas mal machen, aber in ernstzunehmenden Artikeln oder Texten, die jetzt eine gewisse Reaktion oder eine gewisse Einstellung zum Text beim Nutzer erzeugen sollen, sollte man darauf eher verzichten.
Ich nenne das Ganze Publikation, wie du es auf deiner Webseite machst. Also bei Publikationen sollte man wirklich darauf achten, dass das wirklich sauber ist. Und wenn ich jetzt mal eben in der Sidebar eine Sache verlinke, die ich gerade gesehen habe, dann kann da auch mal ein Smiley rein.
Ganz genau.
Richtig. Ja, soweit die Stanford-Richtlinien für die Web-Credibility. Ich wusste, dass ich mich nochmal versprechen werde, also an der Glaubwürdigkeit. Du hast uns aber noch ein kleines Beispiel vorbereitet, an dem wir uns langhangeln können. Nämlich zwei Webseiten hast du mal verglichen, ne? Wie man es machen könnte und wie man es nicht machen könnte.
Ganz genau.
Sollte, nicht könnte.
Sollte, könnte, dürfte. Das ist ja jedem überlassen, was auch immer er möchte.
Ja.
Das kommt ja auch darauf an, was jemand erreichen möchte. Wenn einer zum Beispiel überhaupt nicht glaubwürdig sein möchte, dann kann er natürlich tun und lassen, was er will. Im Allgemeinen ist das nur nicht der Fall. Bei eBay zum Beispiel, was ja immer wieder ein gern gesehener Prügelknabe ist für irgendwelche Layout-Vergleiche oder Web-Standards-Diskussionen, weil eBay da seit Jahren nicht ganz vorne in der obersten Liga dabei ist, würde ich jetzt mal sagen.
Ja.
Habe ich mir mal herausgenommen, das Impressum von eBay mal zu schauen, weil eBay hat ganz häufig ein großes Problem mit Glaubwürdigkeit gehabt. Gerade wenn es darum geht, welche Leute anbieten, sind Plagiate angeboten und so weiter. Da kommt ja immer wieder diese Glaubwürdigkeitsdiskussion auf. Mhm. Und eBay ist ja gerade eben wieder im dabei, sich zu verteidigen oder auch nicht gegen irgendwelche Angriffe, was die Verkaufsprinzipien und die privaten Anbieter und die professionellen Anbieter angeht, die dort verkaufen. Aber das soll jetzt alles nicht Gegenstand der Betrachtung sein, sondern wir haben uns jetzt einfach mal um das Impressum gekümmert. Das Impressum ist erreichbar erstmal, das mache ich jetzt mal aus Usability-Gesichtspunkten, beziehungsweise vielleicht auch aus Glaubwürdigkeitsgesichtspunkten, weil das spielt auf jeden Fall einen großen Teil mit rein. Wie schnell ist das Impressum zu erreichen? Das heißt, wie schnell lässt der Anbieter es zu, dass ich ihn kontaktiere oder dass ich was über ihn erfahre?
Ja.
Das ist natürlich auch wichtig. Und da ist es bei eBay so, also Impressum Links findet man kategorisch natürlich immer gerne im Footer.
Ja.
Oder in so einer Art Funktionsnavigation, oben rechts oder oben links oder wo auch immer, aber nicht in einer Hierarchie Stufe 1.
Ja.
Das ist auch bei eBay so. Nur bei eBay ist es so, dass sie nicht nur ihren Footer total überladen haben mit Links auf Partner inklusive der entsprechenden Logos, sondern natürlich auch auf die verschiedenen Länderunterseiten und so weiter. Und da findet man im dritten Paragraphen im Prinzip ganz am Anfang den Link Impressum, der als Text hinterlegt ist, was ich ja schon mal ganz, ganz großartig finde.
Also grob überschlagen sehe ich im Footer von eBay 50 bis 60 Links, die genau gleich aussehen und direkt nebeneinander stehen.
Ganz genau. Ganz genau. Und an der Stelle wird der Benutzer halt dann auch einfach irgendwie ein bisschen genervt, weil er muss denken,
ja,
damit das Impressum erreicht. Ich will jetzt nicht sagen, dass Benutzer nicht denken können, aber sie wollen es im Allgemeinen auch nicht.
Sagen wir so, damit er die Informationen besser und schneller nicht begreifen kann, sondern lesen kann, ist es umso besser, wenn ich ihm ganz einfach ein bisschen stupse und ihm einfach ich bereite ihm den Weg und sage ihm, du, hier sind die Informationen, ohne dass ich ihm jetzt anleiten muss, such dir mal die Informationen.
Dankeschön. Ganz genau so wollte ich sagen. Ich wollte natürlich jetzt hier niemanden, der bei eBay Einkauf beleidigen oder mit eBay Kontakt aufnimmt, beleidigen. Das läge mir fern. So, im Impressum finde ich jetzt als erstes mal zu ganz alleroberst einen Text, der heißt eBay kontaktieren. Mhm. Den muss ich mir durchlesen.
Ja.
Das Problem ist, Benutzer lesen keine Webseiten. Benutzer scannen Webseiten. Und zwar von links oben nach rechts unten, genauso wie wir es mit einer Zeitschriftenseite oder einer Buchseite auch machen und mit allem, was wir sehen, zumindest in der westlichen Welt. Und es ist so, dass beim Scannen natürlich, wenn ich ein Impressum mir anschaue, eine Abfolge von Ziffern, also eine Telefonnummer beispielsweise, sehr stark auffällt.
Ja.
Oder eine E-Mail-Adresse, eine Skype-ID oder sowas in der Art. Hätte ich jetzt bei eBay zwar nicht erwartet, ist aber in Ordnung so, dass sie das nicht haben, aber eine Telefonnummer zum Beispiel hätte ich gesucht. Das fällt mir beim Scannen sofort auf. Ich finde, ich weiß jetzt gar nicht, wenn ich mich, ich finde weder eine E-Mail-Adresse noch finde ich eine Telefonnummer. Das ist schon mal das Erste, was mich persönlich ein bisschen nervt, sage ich mal.
Mhm.
Dann stelle ich fest, ich muss den Text lesen, damit ich irgendwas tun kann, zum Beispiel anrufen oder eine E-Mail schreiben.
Ja.
Das Erste, was immer gemacht wird, und daran scheitern die großen Unternehmen fast alle, es wird zuallererst auf die Hilfeseiten verlinkt. Was ich persönlich komisch finde, weil wenn man ins Impressum geht, dann will man keine Hilfe haben, sondern will man was über den Anbieter erfahren.
Ich finde es auch ganz fürchterlich. Also es gab mal einige Fälle, wo ich den direkten Kontakt gesucht habe, sei es zum Provider oder mal zum Fernsehsender, dass ich da irgendwas hinschreiben wollte. Und bei denen ist es ja ganz komisch. Also ich habe das Gefühl, dass sie mit aller Macht verhindern wollen, dass du sie anrufst oder Kontakt aufnimmst, indem sie auf 1000 FAQ-Artikel verweisen und dich erstmal in die Hilfe schicken und von der Hilfe wieder auf die Hilfeseite und von der Hilfe zu den FAQs und wieder zurück. Und dann vielleicht ganz, ganz irgendwann mal auf die 3 millionste vererbte Seite dann vielleicht eine Telefonnummer dir geben oder ein Kontaktformular. Also ganz fürchterlich. Und bei eBay schaut das genauso aus, denke ich.
Bei eBay schaut das genauso aus und dein Gefühl trügt dich da auch nicht. Es ist sicherlich so, dass die Unternehmen sich denken, eigentlich möchten wir jetzt nicht noch 12 Telefonistinnen anstellen, die alle Anrufe annehmen. Ich denke mal, bei eBay ist das natürlich auch ein Kostenfaktor. Mhm. Wenn man dort anrufen könnte, ganz schnell, dann würde das natürlich auch ein erhebliches Mehr an Arbeit bedeuten.
Ja.
Nichtsdestotrotz ist das natürlich für Benutzer eine unglaubliche Steigerung der Glaubwürdigkeit, weil ich weiß einfach, habe ich ein Problem, rufe ich an.
Mhm.
Dem muss man sich dann auch einfach mal stellen, denke ich.
Mhm.
So, unter dem Punkt Hilfe kommt dann sofort E-Mail-Kundenservice, schreiben Sie uns eine E-Mail. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, ob es auf ein Kontaktformular verlinkt oder nicht. Ich vermute fast. Ja, und da fängt es dann an, da wird es dann schwierig. Um per E-Mail Kontakt aufzunehmen, scheine ich Mitglied sein zu müssen. Man korrigiere mich, wenn ich da irgendwie falsch liege, aber ich lande beim Klick auf E-Mail-Kontakt auf einem Einloggen-Formular.
Mhm.
Das ist natürlich ganz, ganz fies, weil eigentlich müsste man in der Lage sein, eine Firma anzuschreiben, selbst wenn man noch nicht Mitglied ist oder gerade wenn man noch nicht Mitglied ist, weil man vielleicht eine Frage hat, weil man E-Mail nicht kennt oder so, ja. Das finde ich echt sehr, sehr bedenklich.
Oh, ich habe das mal gerade gesehen. Also im Impressum gibt es einen Link, Kontaktformular ganz, ganz unten versteckt. Wenn ich da drauf klicke, komme ich direkt zum Formular und es gibt bei eBay im Kopf der Seite Sicher handeln, Kontakt und Übersicht. Und wenn ich da auf Kontakt klicke, kriege ich erstmal eine Seite, die von Ihnen gewünschte Seite wurde verlegt. Sie werden jetzt weitergeleitet. Und dann kommt, wie gesagt, wirklich das Login. Bitte loggen Sie sich ein oder werden Sie eBay-Mitglied. Und das ist natürlich heftig.
Ganz genau. Das ist ja, wie soll ich sagen, das ist nicht nur keine Neukundenakquise, sondern das ist einfach nur
Ja,
schlechte Praxis in
genau.
der Form. Ich würde jetzt niemals sagen, das wäre ich von eBay nicht anders gewohnt oder so. Auf gar keinen Fall.
Und das könnte wahrscheinlich ein Fehler sein, indem es einfach die Kontaktseite, die vorher da war, nicht mehr existiert oder sie einen anderen Namen hat und die eBay-Webmaster oder wer auch immer dafür zuständig ist, hat sich eben nicht mehr die Links angeschaut, weil die Seite wahrscheinlich eh zu groß ist für die, um sie täglich zu kontrollieren. Also die haben sich gar nicht mehr die Mühe gemacht zu gucken, sind die Informationen, die ich da habe, also das, was wir in der Sendung angesprochen haben, oder die Funktionalitäten, sind die denn überhaupt noch da? Funktionieren die noch?
Das ist anzunehmen. Also man muss natürlich zur Verteidigung sagen, eBay ist ein gigantomanisches Projekt und auch eine sicherlich ein riesiges Backend, in dem man sowas ändern und kontrollieren muss. Aber Kontakt ist nun mal immer eine der Kernfunktionen, die eine Webseite bieten sollte. Und deshalb sollte man sich da immer sicher sein, dass sie von jeder Seite aus zuverlässig erreichbar ist.
Also eBay, schlechte Seite, haben wir ein gutes Beispiel.
Wir haben noch ein gutes Beispiel, aber es ist noch eine ganz wichtige Sache, die im eBay-Impressum noch auftaucht. Und zwar sind das die Sitze der Filialen oder der Niederlassungen. Da haben wir einmal Luxemburg zum Beispiel, da haben wir einmal Bern. Deutschland wird erst an dritter Stelle genannt und auch da habe ich weder eine E-Mail-Adresse noch eine Telefonnummer. Ich habe die Angaben im Prinzip erfüllt, erschlagen, dadurch, dass ich oben auf Rufen Sie uns anklicken kann und dann eine 0185-Nummer anrufen kann, habe ich auch rein theoretisch die unmittelbare Kommunikation abgedeckt. Wobei ich glaube, dass dieser Telefonservice halt direkt über die erste Impressumsseite verfügbar sein sollte. Das ist hier nicht der Fall, aber ich glaube, das wird auch nicht so eng gesehen. Aber allein diese 0185er-Nummer ist halt schon wieder ein Schritt in die Richtung, ich bin nicht glaubwürdig. Das ist für viele Benutzer, die davon keine Ahnung haben, immer noch ähnlich wie eine 0900er oder eine 0190er-Nummer, weil die einfach als Service-Nummer wahrnehmen und deshalb denken, oh mein Gott, da muss ich ja bestimmt viel bezahlen. Die sehen das schon gar nicht mehr, dass es
Ja.
in Anführungsstrichen nur 14 Cent sind. Aber 14 Cent pro Minute ist natürlich in heutigen Telefon-Flatrate-Zeiten immer noch eine Menge. Und ja, das sorgt halt alles dafür, dass das alles nicht so wunderbar wahrgenommen wird. Dann haben wir ein schönes Projekt, was es auch noch nicht so lange gibt, glaube ich, was sehr innovativ geführt wurde und entwickelt wurde und auch im Bereich der Glaubwürdigkeit halt, ich würde, ja gut, Maßstäbe setzt, kann man jetzt sehen, wie man möchte, aber auf jeden Fall erfüllt es mehr als das, was gefordert ist. Und zwar ist das MITE. MITE ist ein Hochgeschwindigkeitstool zur Erfassung und Auswertung von Arbeitszeit. Das ist ein Projekt von, und jetzt klicke ich mal schon auf Impressum, von Sebastian Munz und Julia Sörgel. Im Impressum, was man direkt von der ersten Seite aus erreicht, sind alle Informationen zu finden, die man braucht. Im Kontaktbereich, also im Impressum, hat man keine direkte Möglichkeit, mit den Machern Kontakt aufzunehmen. Man hat aber sowohl die Anbieterkennzeichnung, eine E-Mail gibt es, eine E-Mail-Adresse, die auch als Text anklickbar und verlinkt ist, was ich auch nicht schlecht finde, denn viele Leute sind ja aufgrund der Tatsache, dass durch Bots zum Spam diese E-Mails gesammelt werden, diese E-Mail-Adressen gesammelt werden, dazu übergegangen, die E-Mail nicht mehr zu verlinken und als Bild zu hinterlegen.
Ja.
Das ist natürlich für den Benutzer blöd, weil der Benutzer schafft es nur in x Prozent aller Fälle, die E-Mail-Adresse, wenn sie denn nicht allzu kompliziert ist, vernünftig einzugeben und abzutippern. Ja, und es ist einfach eine gelungene Anbieterkennzeichnung, würde ich sagen. Und es ist ein sehr freundliches Impressum, was einen anspricht. Es sind Richtlinien drauf, wie man mit den Inhalten umgeht, wenn man sie verlinkt oder welche Lizenz da unterliegt. Es ist ein Haftungsausschluss für Links, der im Prinzip, glaube ich, eh keine Bedeutung mehr hat, aber der halt immer noch benutzt wird. Es gibt allgemeine Informationen zum Datenschutz. Es gibt allgemeine Geschäftsbedingungen.
Das klingt, so wie du es erzählst, klingt es wahnsinnig überladen. Aber ich muss sagen, es sind wirklich alle Informationen drauf, die ich brauche. Aber es ist extrem übersichtlich, finde ich.
Es ist verdammt wenig Text, ganz genau. Es ist sehr komprimiert. Man muss dazu sagen, dass natürlich Datenschutz und AGB-Informationen auch verlinkt sind und nicht mit auf der Seite sind. Aber es ist auf jeden Fall alles erreichbar, was man braucht. Und es ist, das habe ich vorhin schon gesagt, es ist auf irgendeine Art und Weise freundlich. Man fühlt sich dazu ermutigt, Kontakt aufzunehmen. Auch wenn man nicht muss. Man hat ja sowieso generell eher so wenig Langeweile, dass man jetzt nicht aus Langeweile irgendwie einen Brief schreibt an die oder eine E-Mail.
Ja.
Insofern ist das eigentlich keine Gefahr. Aber man weiß einfach, wenn man eine Frage hat, man würde potenziell gehört. Ich habe nur die Erfahrung gemacht, dass man auch wirklich gehört wird. Also das ist nicht nur das Gefühl, was geweckt wird, sondern da ist auch wirklich was dahinter. Was dann auch noch natürlich der finale Schritt der Glaubwürdigkeit ist, auch die Anforderungen, die man hat oder die Erwartungen, die der Nutzer hat, auch zu erfüllen.
Mhm.
Das wird dann entweder durch eine Reaktion oder durch das Produkt, was man gekauft hat oder so, durch die Informationen, die man dann letztendlich erhalten hat, wird das natürlich dann gestärkt, dieser letztendliche Eindruck. Aber ja, das ist schon ein schönes Beispiel.
Also wir verlinken mal beide Seiten, das eBay-Impressum und auch das von Might. bmight.com ist ja die Seite dann. Sodass okay. Du durch das oder com, wie, ja, .de, stimmt. Genau, richtig, danke. Aber ich glaube, über com kommst du auch drauf. Wir haben es wahrscheinlich weitergeleitet. Ist egal. Okay. Wir verlinken es auf jeden Fall, dann kommt ihr auf jeden Fall zu der Seite und könnt euch das mal anschauen, wie sich das verhält. Und ich denke, da werdet ihr auf den ersten Blick sehen, dass die von Might doch ein bisschen interessanter aussieht. Also ich muss weniger denken. Ich werde gleich auf den richtigen Weg geleitet, sozusagen. Also ich finde, es ist ja doch glaubwürdiger.
Ja, das ist so.
Also Glaubwürdigkeit ist wichtig, Credibility, das Ganze in Englisch. Die Artikel verlinken wir später nochmal in der Niederschrift von Technikwürze. Gibt es noch ein Schlusswort? Warum sollten Webseiten wirklich glaubhaft sein? Oder warum sollte jetzt auch der Blogger damit anfangen, seine Webseite Glaubwürdigkeit zu gestalten? Dein Fazit?
Glaubwürdigkeit ist wichtig, um ernst genommen zu werden, damit man Besucher langfristig an die Seite binden kann. Weil es immer so ist, dass wenn ich feststelle, irgendwann sind irgendwelche Informationen veraltet oder nicht richtig, dann sinkt die Seite einfach bei mir im Ansehen und dann fliegt sie aus dem Newsreader raus oder ich habe sie halt einfach nicht mehr im Gedächtnis. Mhm. Dahingegen sind glaubwürdige Seiten natürlich präsenter, werden gerne als Quelle genommen, werden verlinkt und das führt unweigerlich zu einer großen Popularität. Mhm. Wenn man das möchte, ist das ein ganz toller Weg, um Qualität zu sichern und Popularität zu erreichen.
Schönes Schlusswort. Danke, Stefan, dass du dabei warst. Ich fand es eine sehr interessante Sendung. Es war auch mal wieder ein Schwergewicht von der Sendelänge her. Ich denke, damit haben wir alle befriedigt, die sich beim letzten Mal beschwert hatten, dass es nur News gab. Wir behalten den Mix aber bei. Danke, Stefan, dass du dabei warst.
Ich danke dir.
Auch den Link zu deiner Webseite dann auf technikwürze.de. So, bye bye.